Die einst verteufelte Kernkraft erlebt eine Renaissance. EU-Chefin Ursula von der Leyen lobt sie als zuverlässig und sauber. Während Deutschland mit dem Atomausstieg einen einsamen Sonderweg geht, lautet die neue Zauberformel: kleine modulare Reaktoren. Brüssel will sie fördern und finanzieren. Kernkraft und Strom aus Sonne und Wind sollen Europa künftig von Pipelines unabhängig machen. Den USA sind diese Pläne ein Dorn im Auge. Mit aggressiven Strategien pushen sie ihre Mini-Reaktoren jetzt nach Osteuropa. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat die Fakten dazu und durchleuchtet auch einige Mythen aus der Energiewelt. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Isi.
Ja, EU-Chefin Ursula von der Leyen, die schwärmt ja aktuell von Atomstrom. Sie sagt, dieser sei sauber, sicher und zuverlässig. Warum diese Kehrtwende?
Ja, sie hat sich zu weit hinausgelehnt mit diesen sauberen Energiezielen, mit ihrem CO2-Wahnsinn. Das CO2-Narrativ wurde zum Bumerang. Es gibt einfach nicht genug Strom in Europa. Russisches Gas und Öl ist tabu. Und jetzt haben wir auch noch die Straße von Hormuz, das Problem mit den Lieferketten. Also der zunehmende Strombedarf muss aber gedeckt werden. Die KI-Rechenzentren drängen auch nach Europa. Die brauchen mega viel Strom. Also brauche ich irgendeine Energiequelle, die ich dazu nehmen kann, die ich in irgendeiner Form halt umdefiniere. Früher war Energie aus Kernkraft etwas Gefährliches, Anrüchiges, tödlich, verstrahlend und so weiter. Jetzt ist sie sauber, zuverlässig und preiswert. Man kann über Atomenergie geteilter Meinung sein. Es gibt auch andere Energieformen, die nicht gerade ungefährlich sind. Unfälle kann es immer geben. Aber Frau von der Leyen will also jetzt eine europäische Energiezukunft, die die Erneuerbaren beibehaltet, aber auch Kernkraft. Sie braucht das CO2-Narrativ, denn das ist wieder eine eigene Agenda. Mit dem CO2-Narrativ wird die Gesellschaft umgebaut, weil der Mangel, der den Sonne- und Windenergie im Grunde erzeugt, der wird verwaltet über Zuteilung. Und wenn jemand Strom oder Energie zuteilen kann, dann hat er die Macht über die Gesellschaft, kann sie dementsprechend umbauen, kontrollieren, regulieren über Quoten, über Zertifikate und so weiter. Also diesen Trumpf lässt sie sich nicht aus der Hand nehmen, aber Kernkraft kommt. Das ist schon länger im Gang. Im Februar 2024 hat die EU die sogenannte Allianz für kleine modulare Kraftwerke schon gegründet. Und da geht es um die Beschleunigung der Entwicklung dieser Kleinkraftwerke und um eine stärkere Harmonisierung bei der Genehmigung, weil das gibt ja von diesen kleinen Kraftwerken über 100 Varianten. Jedes Land hat da seine eigenen Standardzertifikate und so weiter. Und das soll vereinheitlicht werden für Europa. Interessant war auch, dass Österreich unter unserer früheren Umweltministerin Gewessler geklagt hat gegen diese Umdefinierung der Atomkraft auf sauber. Der Gerichtshof der EU hat entschieden, nein, das kann man so sagen, und hat dann definiert die Atomprojekte als Übergangstätigkeiten, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber Österreich hat dann einen Einspruch erhoben gegen diese Auslegung. Wie es weitergeht, wird man sehen. Und natürlich hat man damit auch mit dieser Definierung und Festlegung auch per Gesetz Investorensicherheit geschaffen, weil die Investoren natürlich, wenn die da jetzt investieren, Milliarden, und dann plötzlich heißt es, die Kernkraft ist schmutzig, dann ist das ganze Narrativ zusammengefallen. Die EU will jetzt also auch Wertschöpfungsketten bauen, und zwar von der Brennstoffherstellung bis zur Reaktortechnik weg von russischem Gas und möchte damit auch US-Unabhängigkeit bekommen, was ich stark bezweifle.
Friedrich Merz teilt jetzt diese Meinung von Ursula von der Leyen nur teilweise, muss man sagen, denn er sagt Atomkraft und Russengas, nein, danke. Wie soll man sich das jetzt erklären?
Ja, Merz ist im Grunde jetzt nicht so ein Gegner von Kernkraft, interessanterweise. Es ist nur so, er hat gesagt, der Ausstieg war ein Fehler. Aber er muss die Politik mittragen, die ja viel früher begonnen hat, denn der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland wurde schon 2001 unter Rot-Grün beschlossen, Schröder-Trittin. Wer hat das dann wirklich festgeschrieben mit Deadlines? Unsere liebe Frau Kanzlerin Angela Merkel, auch bekannt dafür, dass sie Europa oder Deutschland mit Migranten fluten hat lassen. Auf sie geht dann diese letzte Entscheidung zurück und da wurde dann Ausstieg aus der Atomkraft bis 2022 beschlossen. Es hieß, Deutschland will bis 2035 auf 100% auf Erneuerbare umsteigen. Also es ist die teuerste Energiewende der Welt überhaupt. Merz setzt eigentlich die grün-rote Politik fort. Er hat auch deshalb ein Problem, weil die großen Energiekonzerne, interessanterweise E.ON und RWE und so weiter, Entschuldigung, sind für den Ausstieg. Warum sind sie für den Ausstieg? Weil sie ja schon Milliarden investiert haben in die Erneuerbaren. Würde jetzt die Kernkraft kommen, müssten sie von vorne anfangen und die ganzen Milliarden wären umsonst. Die Industrieverbände in Deutschland fordern eine Technologieoffenheit. Sie möchten, dass auch diese Kleinreaktoren mit einbezogen werden, weil eben die kleinen und Mittelbetriebe und die energieintensiven Betriebe nicht einfach so abwandern können. Und der Ausstieg aus Atom und Gas kostet Deutschland rund 20 Gigawattstunden. Das ist eine riesige Summe. Und die muss aber jetzt irgendwie anders wettgemacht werden. Merz setzt, oder sagen wir so, die Energieexperten in Deutschland setzen immer noch auf Kernfusion, aber die wird vielleicht in 20, 30, 40 Jahren spruchreich sein und auf Wasserstoff. Das ist aber auch noch nicht so weit. Was sie in der Zwischenzeit tun, sie werden Atomstrom aus Frankreich importieren und das Flüssiggas aus den USA und Trump reibt sich die Hände. Wer profitiert von diesem Isolierung Deutschlands? Die USA und Osteuropa. Weil die USA schon ihre kleinen Reaktoren in Osteuropa platzieren. Da gibt es schon Verhandlungen, ganz konkrete, die drängen massiv auf den osteuropäischen Markt und binden natürlich dann auch die Kunden an sich, weil sie ja die Technologie liefern und auch die Brennstoffe. Und es ist bekannt, Sonne und Wind ist nicht immer da. Woher kommt der Ersatz? Interessant ist noch was. In den 70er Jahren war Deutschland bei der Kerntechnologie weltweit führend. Das war Siemens. Und die haben auch massiv Kerntechnologie, ganze Atomkraftwerke exportiert. Es war dann so, dass es ein großes Exportprojekt nach Brasilien gab für Siemens. Da sollten, glaube ich, 8 Reaktoren von 0 bis 100 alles geliefert werden nach Brasilien. Was hat die USA gemacht? Das war unter Jimmy Carter. Die haben das unterbunden mit einem Nuclear Non-Proliferation Act. Das war ein einseitiges Gesetz, das es dann Deutschland verbietet, eine sensible Technologie zu exportieren. Das hat man also ganz genau darauf zugeschnitten, um Deutschland diese Vormachtstellung in der Kerntechnologie zu vermiesen. Was ist dann passiert? Dann ist plötzlich die Anti-Atom-Bewegung auf das Tapet gekommen. Ziemlich zeitgleich in Österreich und Deutschland. Österreich war ja Zwentendorf, da hat man zuerst ein Atomkraftwerk gebaut und dann hat man es abstimmen lassen darüber. Und es war die Geburtsstunde der Grünen in den 80er Jahren. Atomkraft, nein, danke, war ja das Logo der Grünen in Deutschland. Und dann gab es noch den 2+4-Vertrag 1990. Da wurde Deutschland, die Wiedervereinigung war da und man hat Deutschland verboten, eben weiterhin Technologie, die geeignet ist, Atombomben zu bauen, zu exportieren. Aber die friedliche Nutzung war erlaubt. Deutschland war generell seit dem Nachkrieg in den Fesseln der von USA angeführten internationalen Organisationen, der NATO-Beitritt, erfolgte unter der Bedingung, NATO-Beitritt ja, aber ihr müsst der NATO beitreten, sonst bekommt ihr euren Besatzungsstatus nicht los. Das war die Bedingung. Beitritt zur Atomenergieorganisation, das ist ein anderes Kapitel. Die war übrigens sehr aktiv involviert in der Corona-Pandemie mit dem PCR-Test. Die kamen von dort. Und 1950 hat der erste Generalsekretär der NATO es wirklich auf den Punkt gebracht, was die USA innerhalb der NATO, was ihre Kernaufgabe ist, nämlich die Russen draußen halten, die Amerikaner drinnen halten und die Deutschen unten halten.
Du hast es eben bereits angesprochen, die EU, die setzt ja jetzt auf kleine modulare Kernreaktoren. Was können die jetzt besser als die alten Atommeiler?
Sie funktionieren wie die normale Atomkraft, Uran wird gespalten, es wird Hitze erzeugt, Dampf erzeugt, dieser Dampf treibt dann Generatoren an und da entsteht der Strom. Aber die modularen Kleinkraftwerke werden praktisch vorgefertigt, industriell, können dann direkt zu dem Standort, den man, der angepeilt ist, hingebracht werden. Man kann die Module aufstocken, man kann auch kleine Kraftwerke miteinander koppeln und kommt dann bis auf 300 Megawatt oder sogar drüber. Das ist die Versorgung einer Kleinstadt. Und man reduziert damit auch drastisch die Kosten und vor allem auch die Bauzeit, weil die großen Atommeiler, die brauchen lange, bis sie fertig sind. Wie gesagt, flexibler Standort. Ein Atomkraftwerk steht üblicherweise neben einer Wasserquelle zur Kühlung. Das muss nicht mehr der Fall sein in diesem Fall. Und vor allem kann man diese kleinen Kraftwerke dorthin stellen, wo sie gebraucht werden. Vor allem neben die großen Rechenzentren für die KI, weil dort wird wirklich Megastrom verbraucht. Neue Kühlsysteme haben diese kleinen Reaktoren. Normalerweise ist es Wasser, aber hier gibt es eben verschiedene Varianten. Das kann sein Flüssigmetall wie Natrium oder Blei, Flüssigsalz, das dann gleichzeitig sogar als Brennstoff dienen kann, und Gas, zum Beispiel Helium. Es gibt auch beim Sicherheitskonzept, ist es einfacher, man bedient sich da physikalischer Prinzipien bei einer Überhitzung, da wird die Wärme durch die Schwerkraft oder durch Konvektion abgeleitet und im Notfall schaltet sich das System von selbst ab. Was sind die Herausforderungen? Standardisiert ist das Ganze noch nicht. Es gibt also eine Vielzahl von Modellen und die Serienfertigung lohnt sich erst bei hoher Stückzahl. Deshalb drängen ja die USA auf den osteuropäischen Markt, damit hier möglichst viel produziert werden kann. Natürlich, es braucht eine Risikoabsicherung für die Investoren. Das macht die USA auch schon mit eigenen Financing-Toolkits. Und es gibt auch ein großes Problem, die kleinen Reaktoren, die haben ja ein sehr gering angereichertes Uranium und das nennt sie Urano, das nennt sich Haleo. Haleo hat bisher Russland im Monopol erzeugt, kommerziell. Und jetzt drängt Trump darauf, dass das auch in den USA geschieht, dieses niedrig angereicherte Uran, weil sonst ist man wieder auf die Russen angewiesen. Und es gibt ja auch in den USA ein Importverbot von Haleo ab 2028 aus Russland. Also da muss praktisch in den USA das hergestellt werden. Es gibt auch noch einen starken Wettbewerb natürlich mit den alten Atommeilern und auch mit den Erneuerbaren und Speichersystemen.
Die USA rollen ja jetzt diese Kleinreaktoren massiv aus. Aber welche Konzerne sind da denn mit im Boot?
Ja, interessant sind es Google, Microsoft, Meta, weil das sind genau die, die ihre Rechenzentren brauchen und die auch moralisch hochstehend sind und mit sauberer Energie arbeiten. Das passt gut mit der Kernkraft, die neuerdings sauber ist. In den USA ist es TerraPower von Bill Gates in Kooperation mit Meta. Da geht es um eine Flüssig-Natrium-Kühlung, das ist also die eine Variante. Dann gibt es noch einen Konzern Oklo Incorporation. Der spezialisiert sich auf Kleinstreaktoren. Der ist da drinnen, der Chef von OpenAI, Sam Altman, hat schon seine Finger drinnen. NuScale Power ist dabei. Dann GE Hitachi Nuclear, die haben schon Aufträge in Kanada und Polen. Holtec International und Westinghouse. Westinghouse liefert bisher Großreaktoren nach Polen und hat auch Pläne für die Slowakei und für Ungarn. Interessant ist eins, Polen plant schon einen massiven Ausbau mit diesen Kleinreaktoren, hat schon einen Vertrag mit dem US-Konzern GE Hitachi und es sollen praktisch bis 2030 dort 10 Kleinreaktoren gebaut werden. Polen sagt, es möchte die Kohleabhängigkeit von Kohle durch Atomkraft ersetzen, ohne den Umweg über die Erneuerbaren gehen zu müssen. Sehr interessant ist noch etwas. Microsoft will Three Mile Island aktivieren, ist schon dabei. Das ist jenes Atomkraftwerk, wo es 1979 einen großen Unfall gegeben hat. Und zwar exklusiv für seine Rechenzentren. Wie heißt der hier Reaktor jetzt? Nicht mehr Three Mile Island, sondern das nennt sich Crane Clean Energy Center. Klingt wunderbar, ein sauberes Energiezentrum. Und das soll schon 2027 ans Netz gehen. Das heißt, die Technologiegiganten sichern sich jetzt schon ihren sauberen Atomstrom, den sie dann in Massen brauchen für ihre Rechenzentren. In Europa erzeugt Rolls-Royce diese kleinen Kernkraftwerke, in Frankreich Framatome und in Dänemark Kopenhagen Atomics. Und es gibt auch eine Reihe davon in Asien, Russland natürlich auch. Die haben schon diese kleinen Reaktoren im Einsatz, und zwar schwimmende.
Europa gilt ja jetzt als lukratives Ziel eben für diese US-Mini-Reaktoren. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Der Markt wird bereits sehr aggressiv bearbeitet. Aber was passiert jetzt ganz genau gerade?
Ja, es war ja so, im Februar war Außenminister Rubio ja in Europa und er hat dort in der Slowakei und Ungarn schon geworben für diese kleinen Reaktoren und hat da schon Kontakte zu Westinghouse angeknüpft. Und Italien interessanterweise ist ja ausgestiegen aus der Atomkraft bei Referendum 2011. Die haben vor allem dann Atomstrom aus Frankreich importiert. Und jetzt ist aber Meloni bereit, diese Kleinkraftwerke aufzunehmen in Italien und spricht dazu auch mit den USA. Und die USA stellt Finanzierungsangebote zur Verfügung für Investoren natürlich, speziell für den osteuropäischen Markt. Da ist NuScale oder Hitachi dabei. Und es gibt schon eigene Arbeitsgruppen, die die Marktchancen in Europa sondieren und auch Kontakte mit der EU-Kommission und den nationalen Regierungen herstellen. Dann gibt es schon neue Partnerschaften mit der Tech-Branche, denn der Strombedarf, wie gesagt, für KI steigt massiv. Es gibt hier eine US-Firma, die heißt Equinix, die bietet schon die Anbindung der Rechenzentren direkt an die geplanten Kleinreaktoren an. Also die erledigt die ganze digitale Arbeit und so weiter und so weiter. Und das Ganze ist kein Zufall natürlich, sondern Strategie. Siemens war ja früher in Deutschland und damit auch in Europa führend bei Kerntechnologie. Diesen Part will jetzt die USA wieder übernehmen, indem sie eben diese modularen Kraftwerke auf Teufel komm heraus produziert und gleich die europäischen Märkte besetzt.
Wir sprechen jetzt auch noch über die Kernkraftgegner, die gibt es natürlich auch. Diese berufen sich ja auf die Gesundheitsfolgen von Atomreaktorunfällen. Du hast dazu Fakten recherchiert. Möchtest du die mit uns teilen?
Ja, ich war ziemlich überrascht, weil ich auch der Meinung war, sehr gefährlich, Strahlungsprobleme und so weiter und so, bin nie so in die Tiefe gegangen. Aber es gibt hier Studien, Langzeitstudien, die etwas anderes sagen. Zum Beispiel Three Mile Island, USA, 1979. Dort kam es teilweise zur Kernschmelze. Laut Langzeitstudien gab es keine Auswirkungen auf die Gesundheit. Es gab auch keine unmittelbaren Todesopfer oder strahlungsbedingten Krankheiten. Ich zitiere nur, minimale durchschnittliche Strahlendosis wurde festgestellt für die Bewohner im Umkreis. Da heißt es, entsprach einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs, so hoch war die Strahlung dort. Und der eigentliche Schaden war die Panik, die verursacht wurde von den Medien, aber auch von der Politik. Und dann kam es ja auch in den USA zum Stillstand für den Ausbau der Kernenergie. Fukushima, Japan, 2011. Da gibt es sogar einen UNO-Bericht dazu vom UNO-Wissenschaftsausschuss vom März diesen Jahres. Der sagt, dort gab es keine Strahlentoten. Niemand starb durch die Strahlung der Kraftwerke, sondern die fast 20.000 Opfer sind durch das Erdbeben und den Tsunami getötet worden. Was hat wirklich krank gemacht, die Leute? Die Angst. Die Angst, Depression, Suizide sind entstanden durch die Massenevakuierung, die dort stattgefunden hat und auch soziale Stigmatisierung, weil niemand will mit einem Verstrahlten zusammen sein. Erinnert mich im Übrigen wahnsinnig an die Corona-Pandemie. Es ist das ähnliche Prinzip, mit dem Angstnarrativ zu arbeiten und dann Leute gegeneinander aufzubringen und dann klammheimlich eine Kontrollgesellschaft einzuführen. Und in Tschernobyl, das war natürlich der größte Unfall, 86, die realen Opferzahlen, sagen die Berichte, waren weit weg von den Millionenmythen, die da verbreitet werden. Bestätigte Opfer, es war unmittelbar natürlich die Strahlungsbetroffenen Einsatzkräfte, etwa 30. Und es gab dann natürlich vor allem bei Kindern viele Fälle, tausende Fälle von Schilddrüsenkrebs, der angeblich behandelbar ist. Aber es gibt keine konsistenten wissenschaftlichen Belege für einen massiven Anstieg von Leukämie. Man hat eigentlich auch hier die Leute durch die ständige Betonung der Gefahr in Depressionen, Krankheiten und Suizidgedanken getrieben.
Aber wie schaut es dann mit dem Strom aus Wind oder Sonne aus? Denn dieser soll ja sauber und ökologisch sein, heißt es zumindest. Ein Vergleich mit Kernkraftanlagen zeichnet da jetzt aber ein anderes Bild.
Ja, und zwar ganz anders. Fangen wir an mit den Windrädern. Die Windräder sind Materialfresser und Flächenfresser. Ich habe mir da die Zahlen aus dem US-Energieministerium geholt. Wind und Solar brauchen ungefähr 15 Mal mehr Beton, Stahl, Glas und Aluminium als Kernkraft. 15 Mal. Der Flächenhammer. Ein Kraftwerk wie zum Beispiel das Atomkraftwerk Isar, das ja schon geschlossen ist, auf circa einem Quadratkilometer erzeugt den Strom wie 2000 Windräder. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man 2000 Windräder baut, was das an Flächen braucht, weil der Betonsockel ist riesig. Und diese 2000 Windräder, die würden bei gleicher Stromerzeugung 400 bis 600 Quadratkilometer brauchen gegenüber einem Quadratkilometer von diesem Isar-Kernkraftwerk. Lebensdauer, Kernkraftwerke dauern heute 60 bis 80 Jahre. Windräder kannst du nach ca. 25 Jahren abbauen. Was mache ich mit den Rotoren? Die sind Verbundsondermüll, die muss ich vergraben. Die kann ich nicht irgendwie verbrennen oder zerstäuben. Und dann kommen wir noch zur Energiedichte. Eine Tablette Uran, das sind 7 Gramm, erzeugt so viel Energie wie eine Tonne Kohle. Das ist enorm. Oder wie 500 Liter Öl. Nur eine Urantablette. Dann ein Kritikpunkt ist die ewige Atommüllstrahlung. Der Atommüll besteht zu 95% aus ungenutzter Energie. Und es gibt hier eine neue Technologie, die wurde in Deutschland wieder erfunden. Transmutationstechnologie nennt man das. Da kann man den Müll verbrennen und gleichzeitig damit wieder Strom erzeugen. Das ist noch, das nennt sich Dual-Fluid-Reaktoren. Und die hat Russland schon im Einsatz und China baut sie auch. In Europa stehen wir noch daneben. Und interessant, in Ruanda wird auch ein Testreaktor gebaut. Ruanda ist jetzt für alles gut, für die Impfstrategie, für die Kernstrategie, für die Atommüllstrategie. Und dann gibt es noch das Bombenargument der Urananreicherung, gerade aktuell jetzt mit dem Iran und die USA. Da sieht man, dass für hier Märchen erzählt werden. Für Strom braucht man ungefähr 3 bis 5% Anreicherung des Urans, für Waffen 90%. Das war auch der Grund, warum die Atomenergieorganisation gesagt hat, die Iraner sind weit weg davon, von diesen großen Anreicherungsprozentsätzen. Und das Problem ist, dass die Atomenergie über Narrative und Mainstream-Berichte verteufelt wurde, was wirklich dahinter steckte. Meine Meinung ist auch, um die Energieabhängigkeit weiterhin zu halten, weil natürlich, wenn ich billigen Strom erzeugen kann, rund um die Uhr mit Kernkraft, dann habe ich meine Unabhängigkeit, ich bin souverän als Land und ich kann aber auch den Leuten nicht eine Geschichte erzählen von der Klimaverschmutzung und so weiter. Deshalb ist das CO2-Narrativ so wichtig. Also hier sind massive politische Interessen dahinter.
CO2, du hast es angesprochen, auch darauf möchte ich nochmals abschließend zu sprechen kommen, denn das CO2, das soll ja künftig unterirdisch weggesperrt werden, heißt es. Gibt es dabei jetzt keine Gefahrenpotenziale?
Es gibt hohe Gefahrenpotenziale, über die wird nicht geredet. Ich bin sehr erstaunt, ich habe recherchiert und habe mir gedacht, um Gottes Willen, warum redet keiner darüber? Es ist übrigens so, möchte ich nur vorab sagen, in Österreich ist die unterirdische Speicherung neuerdings erlaubt, war bisher verboten, aber ein EU-Gesetz hat Österreich dazu gezwungen. Aber dazu komme ich in meiner nächsten Sendung, was hier in Österreich alles geplant ist, da stellt es einem die Haare auf. Die Gefahren der CO2-Speicherung, Lecks. Über Risse in Deckenstein. Man muss ja denken, das CO2 wird ja in die Gesteinsschicht mit hohem Druck hineingeblasen dann. Wenn es nicht über Pipelines wegtransportiert wird und irgendwo in der Nordsee dann vergraben oder versenkt wird. Lecks im Deckenstein oder in schlecht versiegelten Bohrlöchern. Da gibt es schleichende Lecks, da tritt halt das CO2 permanent aus und damit ist also ein Klimaschutzargument weg. und die plötzliche Freisetzung, CO2 ist schwerer als Luft, sinkt nach unten und bei hoher Konzentration, wenn zum Beispiel in einer Senke eine CO2-Wolke ist, ist das tödlich, weil man erstickt, weil man ja keinen Sauerstoff mehr hat. Es gab Unfälle, 2020 in Mississippi. Hier ist eine Pipeline gebrochen und eine Gaswolke ist in ein Tal abgesunken. Dort sind 200 Menschen mussten evakuiert werden, 45 hatten Vergiftungserscheinungen. Die Autos haben nicht mehr funktioniert, weil bei der Verbrennung braucht man Sauerstoff. Es gab ja keinen mehr. Ein anderer Unfall ist passiert schon 1986 in Kongo, in Kamerun, im Lake Nyos. Das war einer der größten Unfälle. Da ist eine CO2-Wolke ausgetreten und hat ungefähr 1700 Menschen erstickt dort und die Tiere auch. Also man weiß, dass es gefährlich ist. Vergiftung des Grundwassers, eine weitere Gefahr. Denn das eingepresste CO2 in die Gesteinsschicht kann ja langsam wieder nach oben dringen und dringt dann in die Gesteinsschichten vor, wo Salzwasser ist oder Sohle. Und das wiederum kann nach oben drücken und dann in die Trinkwasserreservoirs eindringen beziehungsweise das Trinkwasser verseuchen, übersalzen oder man kann es einfach nicht trinken. Und was noch passiert, CO2 kann das Wasser sauer machen und das löst dann die Schwermetalle wie Blei oder Arsen aus dem Gestein und das ist wiederum eine Gefahr für das Trinkwasser. 2024 gab es einen Unfall in Illinois. Da gibt es ein Pionierprojekt von einem Agrarkonzern. Der hat das CO2 bei der Maisfermentierung abgezogen, verflüssigt und in 1,6 Kilometer Tiefe gelagert, in tiefe Gesteinsschichten hineingepresst. Und die Stahlrohre dort sind korrodiert, sind rostig geworden, es kam zu einem Leck. Da sind dann 8000 Tonnen flüssiges CO2 in verbotene Gesteinsschichten gelangt. Und es war dort die Gefahr der Trinkwasserverseuchung. Man hat die Leute evakuiert, man musste das Wasser überprüfen und so weiter und so weiter. Und was kann noch passieren? Es können auch kleine Erdbeben ausgelöst werden, weil ja das CO2 mit hohem Druck hineingepresst wird. Und da kann der Druck zu Spannungen im Gestein führen und Erdbeben auslösen. Außerdem könnte die Versiegelung beschädigt werden. Es gab 2011 hier einen Unfall in Algerien, in Salah. Da war auch ein Pionierprojekt und gab es Risse in der Gesteinsdecke. Der Druckanstieg im Speicher hat dann zu einer Hebung der Schichten um einige Zentimeter geführt und zu massiven Spannungen der Gesteinsschicht. Und das war ein großes Problem dort. Das nächste Problem ist, wer haftet für diese Schäden? Die Unternehmen machen Gewinne, haften wird der Staat, das heißt wir Steuerzahler. Und wegen der Unfälle in den USA wurde dann in der EU in diesem Jahr auch verfügt, dass also prioritär CO2 in unterirdisch in Gewässern versenkt werden soll. Und in Europa, in Deutschland gibt es schon Projekte dazu. Da werden CO2 per Schiffe und Pipeline schon in die Nordsee gebracht. Und in Europa sind schon die ersten, in Norwegen das erste kommerzielle grenzüberschreitende Speicherwerk ist schon entstanden. Und es ist auch vieles schon in Österreich in Gang. Das möchte ich in meiner nächsten Sendung sagen. Hier plant man ja, muss man aufgrund des neuen EU-Gesetzes CO2 unterirdisch speichern. Und da gibt es schon ganz konkrete Pläne und auch Arbeiten.
Unglaublich, was da noch auf uns zukommen wird. Liebe Cornelia, vielen Dank für die Einblicke. Gerne.